Es ist schön, wenn wir uns am Sonntagmorgen hier versammeln, zusammenkommen, um auf Gottes Wort zu hören, was er uns zu sagen hat. Das ist für uns Maßstab und Leitgedanke für unser Leben, für die kommende Woche. Und ich möchte uns heute Morgen mit hineinnehmen aus einem Text aus 2. Timotheus 4, die Verse 1 bis 5. Paulus schreibt hier seinem Schüler Timotheus, und er schreibt ihm: Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Verkündige die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Überzeuge, weise zurecht, ermahne und ermutige. Und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an der gründlichen Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aufsuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was immer auch geschieht. Sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums, übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Nun ist man leicht versucht, diesen Text so zu lesen, dass man sagen könnte, naja, das ist für die Verkündiger des Evangeliums, die Evangelisten, die Pastoren, die Prediger. Aber das ist etwas daneben gegriffen. Dies gilt eigentlich uns allen. Und Verkündigung hat nicht nur etwas damit zu tun, dass man hier vorne vor der Kanzel steht oder auf die Straßen geht, Fußgängerzone und so weiter, oder einen öffentlichen Saal mietet und dort eine Veranstaltung macht. Das sind auch Möglichkeiten der Verkündigung. Viel wichtiger ist aber es, dass wir ganzheitlich verkündigen, mit all unseren Gaben, Fähigkeiten, und deswegen trifft das eigentlich jeden Christen. Wenn man so durch die Fußgängerzonen geht, dann erlebt man ja schon mal, vor allem dann im Frühjahr und im Sommer, so interessante Menschen, die etwas auf dem Boden malen, die Musik machen, die etwas anbieten. Manche stehen dann nur mit Heften in der Ecke und sprechen dann gar nicht an und warten, dass man sie anspricht. Das sind dann die Zeugen Jehovas. So von jeder Couleur etwas. Ein Freund von mir, der hat sogar ein Buch darüber geschrieben, was man alles in der Fußgängerzone tun kann. Er hat sich einen Stuhl mitgenommen, ein Schild, hat sich auf den Stuhl gestellt und auf dem Schild stand: Ich bin ein höheres Wesen. Damit kommt man schon mal gut ins Gespräch. Ja? Er dachte natürlich an Gott, ja, aber die vorbeikamen, sagen: Ja, das ist ein höheres Wesen. Ja? Verstehen wir das unter dem höheren Wesen? Manche sagen ja: Glaubst du an Jesus? Nee, ich glaube nicht, also an Gott nicht, aber irgend so ein höheres Wesen muss es geben. Und dann schreibt er: Ich bin ein höheres Wesen. Dann hat er sich hingesetzt, einen Hut vor sich hingelegt, und da lagen dann so 100 Euro-Stücke drin, einzelne Euro-Stücke. Und wieder ein Schild: Ich bin reich beschenkt worden, bediene sich. Ja, das ist ungewöhnlich. Ne? Normal wartet er, dass jemand dann was reinwirft, hier durfte man was rausnehmen. Er ist dann auf 50 Cent gegangen, als dann die Schulklassen das mitbekommen haben, kamen dann geschlossen an und jeder hat sich was mitgenommen. Aber trotzdem, er kam mit den Menschen dadurch ins Gespräch. Aber das ist nicht das Einzige, was Paulus hier so vor Augen hat, wenn er uns diesen Text schreibt und wenn er an den Timotheus geschrieben hat und jetzt uns auch mit hineinnimmt in diesen Gedanken. Es geht darum, um den Missionsbefehl eigentlich unseres Herrn weiter auszubreiten. Und man kann leicht lächeln über die Menschen, die sich in der Fußgängerzone irgendwo hinstellen und so ihrem Glauben zum Ausdruck bringen. Das ist eine der Möglichkeiten, die wir haben. Nicht alle. Eine. Und es geht nicht darum, dass wir alle zu Verkündigern werden, zu Evangelisten werden, zu Pastoren und Pastorinnen, sondern es geht hauptsächlich darum, dass wir mit unserem ganzen Leben, mit unseren Gaben und unseren Begrenzungen einfach missionarisch tätig sind. Wir unterscheiden ja heute zwischen einer missionalen Tätigkeit und einer missionarischen Tätigkeit. Das Missionarische ist meistens so eine abgeschlossene Aktion, wie wir sie jetzt auch im Mai zum Beispiel planen. Und darüber hinaus, das Missionale ist eigentlich mehr eine Haltung, die genauso notwendig ist wie das Missionarische. Beides schließt sich nicht einander aus, sondern ergänzt sich eben. Und ich möchte heute über drei Aspekte sprechen dieser Verkündigung. Einmal die Grundlage der Verkündigung, dann die Hindernisse der Verkündigung und dann die Voraussetzungen dafür. Es ist eine unwahrscheinliche Herausforderung und gute Möglichkeit, die wir heute haben, dass wir eigentlich sehr frei das Evangelium, die Botschaft Gottes, dass diese gute Nachricht weitergeben dürfen. Und es ist einfach auch unsere Anfrage an uns letzten Endes, wie können wir das denn machen, jeder Einzelne. Ob das jetzt in der Verkündigung ist, in der Evangelisation, ob das in einem persönlichen Gespräch mit Arbeitskollegen, mit Verwandten, mit Freunden oder einfach auch bei einer Aktion auf der Straße. Wir sind aufgefordert, Gottes Wort weiterzugeben. Und das können wir in der unterschiedlichsten Art und Weise tun. Das muss nicht nur von der Kanzel sein. Das kann auch einfach im persönlichen Gespräch geschehen. Und ich halte es sogar für effektiver, wenn wir mit Menschen begegnen und ihnen einfach auch zeigen, dass, was uns der Glaube persönlich bedeutet. Menschen ein Traktat zu geben, sie zu evangelisieren, das Evangelium zu verkündigen, ihnen eine Botschaft mitzuteilen oder auch durchs Fernsehen oder durchs Radio oder einfach in einer Ansprache, das ist die eine Seite. Die andere Seite, die genauso wichtig ist und vielleicht sogar auch missionarisch effektiver, ist einfach, dass Menschen an uns glaubhaft erkennen, dass unsere Verbindung zu Jesus etwas Wichtiges ist, etwas für uns Gutes ist, Schönes ist, was uns weiterhilft in unserem Leben und wir davon auch berichten. Und darauf kommt es eigentlich an. Missionaler Lebensstil bedeutet eigentlich, offen zu sein, wo Gott mich gebrauchen möchte, seine Botschaft zu sagen. Und das kann so unterschiedlich sein. Ein Freund von mir in der Schweiz, der 10 Jahre lang ist er mit seinem besten Freund 3-mal die Woche laufen gegangen. 5 bis 10 Kilometer. 3-mal. Und man hat sich kennengelernt dabei. Er hat über seinen Glauben gesprochen. 10 Jahre lang. Aber bei dem Freund passierte überhaupt nichts. Er hat das akzeptiert, ja, jeder hat so seinen Glauben. Und nach 10 Jahren leidete er eine sportliche Veranstaltung, wo man auf einem Gebirgsfluss dann eine Kanufahrt veranstaltete und er hatte die Verantwortung. Leider ist bei diesem ganzen Unternehmen einer umgekommen, zu Tode gekommen. Es war nicht seine Schuld, die Schuld des Freundes, aber er hatte die Verantwortung und er war sehr betrübt. Und dann hat er sich an all das erinnert, wo ihm der Peter, der hieß auch Peter, dann einfach so im Laufe der Zeit erzählt hatte, was ihm Christus bedeutet, wo er ihm Kraft gibt, auch in den Dingen, wo er Niederlagen erlebt. Und er hat sich an all das eben so besonnen. Und dann sagte er eines Tages zu seiner Frau, sie lagen schon im Bett, ich gehe mal gerade in die Küche mich bekehren. Weil er alles wusste. Und dann ist er aufgestanden, in die Küche gegangen und hat das, was der Peter Sturzenegger ihm alles erzählt hatte, umgesetzt. Herr, mein Leben soll dir gehören. Ich bekenne dir meine Schuld. Du sollst der Herr meines Lebens sein. 10 Jahre hat es gebraucht, bis es bei ihm da so Klick gemacht hat. Seine Frau kam ein paar Monate später zum Glauben. Und wenn wir so an unsere eigene Geschichte denken, wie Gott uns begegnet ist, wie er uns herausgerufen hat, dann stellen wir auch immer wieder fest, das ist sehr individuell und unterschiedlich. Und trotzdem hat Gott mit an jedem von uns seine Geschichte. Und wenn wir jetzt im Vorfeld einer missionarischen Aktion im Mai stehen, dann lasst uns einfach offen sein für das, was Gott mit uns machen möchte. Ich denke nicht, dass wir uns auf den Stuhl stellen in die Fußgängerzone. Wer das möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, keine Frage, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber das ist ja nur eine Methode, eine Form, wie man das machen kann. Man kann für Menschen, die man kennt, beten. Ich halte das für eine der ersten dringlichsten Aufgaben, dass ich mir einfach von Gott zeigen lasse, Herr, für wen soll ich eigentlich beten? Für diese Woche zum Beispiel, wo wir die Menschen auch einladen. Wer soll denn da auf meiner täglichen Gebetsliste stehen, für den ich jetzt dann und die ich jetzt dann bete? Verkündigung des Evangeliums beginnt nicht da, dass ich jemanden anspreche, von der Kanzel rede, sondern dass ich erstmal für Menschen bete, die mir nahe sind, die ich kenne, die zu meinem Umfeld gehören. Und Paulus beschwört Timotheus und sagt, predige dieses Wort. Und das meint nicht nur einfach von der Kanzel, sondern auch da, wo wir einfach gefordert sind, Gottes Wort weiterzugeben. Verkündige es, mach es den Menschen einfach bekannt. Und er geht sogar noch weiter und sagt, weise zurecht. Wir leben in einer intoleranten Gesellschaft, die eigentlich den Begriff der Zurechtweisung und der Überführung von Sünde zum Beispiel nicht kennt. Nicht kennen will. Wo man einfach sagt, jeder soll doch selig werden nach seiner eigenen Fasson. Wie Friedrich der Große das gesagt hat. Und man glaubt dabei, ein großes Herz zu haben. Aber was ist, wenn es verkehrt ist? Zeige den Menschen auf, dass das Leben mit Jesus Sinn hat. Und zurechtweisen heißt nicht, ihnen zu sagen, du machst was verkehrt. Sondern viel effektiver ist eigentlich, weil ich Jesus kennengelernt habe. Weil ich weiß, was es für ein Segen ist, sich an sein Wort zu halten. Deswegen bin ich so froh in der Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Christen. Und das muss ich nur verkündigen. Ich muss die Menschen nicht dazu auffordern, zu sagen, verändere dein Leben, mach alles anders, du lebst verkehrt. Sondern lass uns doch lieber nur von dem erzählen, was mir Christus bedeutet. Welche Freude er mir schenkt. Und das hat ein größeres Gewicht, als wenn ich sagen würde, du musst das und das machen. Wenn ich sage, mich hat das froh gemacht. Mich hat die Beziehung zu Jesus bereichert. Das wurde mir zum Segen. Auch in Situationen meines Lebens, die nicht einfach waren. Die schwer auszuhalten waren. Paulus geht noch ein bisschen weiter. Er sagt, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Das ist schon ein bisschen mehr, ja, als nur einfach zu sagen, ich mache dir ein Angebot. Ich denke, wir müssen den Menschen auch die Wahrheit sagen. Etwas nicht verschweigen. Wir verschweigen in unserem christlichen Umfeld, und ich beziehe die Freikirchen auch damit ein, viel zu oft die gesamte Wahrheit des Evangeliums. Die Freude des Evangeliums, dass Jesus uns errettet hat, wird doch dadurch erst eigentlich richtig deutlich und tragbar, dass es ein Verlorensein gibt, dass es ein Gericht gibt. So sehr das Wort zum Sonntag oft gute Gedanken hat. Keine Frage. Aber ich habe noch nie da gehört, dass einer gesagt hat, wenn der Mensch sich nicht ändert und sich Gott zuwendet, kommt er in das Gericht und geht für ewig verloren. Das werden wir auch so schnell nicht hören. Aber es ist die Wahrheit. Und die dürfen wir sagen. Und die müssen wir sagen. Und die werden wir sagen. Weil wir den Menschen um uns herum lieben. Und deswegen sagt Paulus, mach dich da nicht verrückt. Bleib dabei. Sag den Menschen, um was es wirklich geht. Mit aller Geduld. Ja, nicht militant, nicht extrem, sondern mit Geduld die Lehre Gottes weitergeben. Dass er mich lieb hat. Dass er mich herausreißen möchte aus der Gottesferne. Dass er mir einfach dann auch sagen will, wo es lang geht, was gut für mich ist. Dass er mich erretten will. Nun gibt es Hindernisse in dieser Verkündigung. Die Hörer wollen nicht hören. Ja, und zum Beispiel, wenn ich von dem Wort zum Sonntag schon spreche, dann ist es halt eben davon geprägt, dass man sich überlegt, was wollen die Menschen denn hören, wenn sie uns zuhören? Hören sie uns denn noch zu, wenn wir sagen, es gibt mal ein Gericht? Nein. Also machen wir es wie die alttestamentlichen falschen Propheten, die hingegangen sind und haben gesagt, was möchte der König denn gerne hören? Der König möchte gerne hören, Frieden. Alles ist in Ordnung. Du bist ein toller König. Du machst das super. Alles geht gut. Und damit das auch jemand sagt, hat er sich die Propheten sogar gekauft. Er bezahlt die und sagt, sprecht im Namen Gottes die Wahrheit und erzählt mir, wie gut ich bin. Und damit er das auch richtig gut tut, kriegt er noch ein bisschen mehr Geld. Und dann haben sie sich angestrengt. Und die wahren Propheten, die mussten vor die Könige treten und sagen, dem ist nicht so. Das machst du verkehrt. Da läuft das Volk Gott weg und opfert den anderen Göttern. Und das ist vor Gott nicht richtig. Und diese Propheten wurden verfolgt. Obwohl sie die Wahrheit weiter gesagt haben. Am Schluss hat immer dann die Wahrheit gesiegt, weil das ist bei wahren und falschen Propheten immer das Kriterium. Lass die Zeit es entscheiden. Und die Zeit sagt dann und zeigt dann, wer die Wahrheit gesagt hat. Nämlich das, was dann eingetroffen ist. Und die Propheten haben dem König gesagt, bleib ruhig, fühl dich wohl, alles wird gut. Und Jesaja und Jeremia haben gesagt, nein, weil ihr Gott aus dem Ruder läuft, wird es nicht gut. Ihr werdet weggeführt. Ihr werdet in Gefangenschaft geraten. Ihr bekommt Schwierigkeiten. Ihr werdet besiegt. Und Paulus schreibt auch dem Timotheus und sagt, du sollst die Wahrheit sagen. Und trotzdem werden Menschen aufstehen, die werden Dinge erzählen, die haben mit der richtigen Lehre, mit dem Wort Gottes nichts mehr zu tun. Und das hat auch nicht lange gedauert. Ungefähr 100 Jahre später, nachdem Paulus das dem Timotheus geschrieben hat, gab es einen jungen Mann aus Pontus, heutigen Nordtürkei. Der war der Sohn eines Reeders, der mehrere Schiffe am Laufen hatte und auch Schiffe baute. Und der sagte dann zu seinem Vater, hör mal, gib mir mal mein Erbe, ich will mal auf Weltreise gehen und mal was erleben. Und da hat der Vater ihm ein ganzes Schiff gegeben. Er hat gesagt, fahr los, erfreu dich des Lebens. Und er ist losgefahren, hat die Welt kennengelernt, auch das Christentum, auch ein paar Sekten, die sich da so tummelten in dieser Zeit. Und dann hat er sich dem christlichen Glauben zugewandt und hat an sein Schiff an dem Hafen von Rom festgemacht, ist dann nach Rom gegangen zur Gemeinde, hat sich der Gemeinde dort angeschlossen. Sein Name ist Markion. Markion hat dann sein Schiff verkauft und die Hälfte des Schiffes und des Erlöses des Schiffes hat er dann der Gemeinde gespendet. So eine gute Tatsache. Die wiederum haben aufgrund dessen einen Fehler gemacht und haben ihn mit in die Gemeindeleitung genommen. Das sollte man nicht machen. Man sollte erstmal jemanden prüfen. Und der hat dann Folgendes festgestellt und hat gesagt, von seinem Einfluss mancher christlichen Sekten her, dass es zwei Götter gibt. Den Gott des Alten Testaments und den Gott des Neuen Testaments. Der Gott des Alten Testaments ist ein böser, zürnender Gott. Und der Gott des Neuen Testaments, das ist ein liebender Gott. Und das ist eine Irrlehre. Weil es ist immer der gleiche Gott, der liebt. Und der den Sünder liebt und die Sünde hasst. Und seine Lehre hat die Christenheit in den ersten vier Jahrhunderten schwer zu schaffen gemacht. Und er ist hingegangen und hat gesagt, von dem Neuen Testament zählt nur das Markus-Evangelium und die Paulusbriefe. Alles andere gehört nicht zum Wort Gottes. Und das war der Anlass gewesen, dass die Christen damals den Kanon festlegen mussten und sagen, was gehört eigentlich dazu? Und er war einer der Anlässe gewesen. Und die Christenheit musste, die Gemeinden mussten ihm widerstehen und die gesunde Lehre voranstellen und sagen, das Gesunde ist eben, dass Gott der gleiche Gott ist wie im Alten und Neuen Testament. Und dass wir das nicht unterscheiden können zwischen Gut und Böse, zwischen Gut und Zornig. Und dass wir es mit dem gleichen Gott zu tun haben. Und das war eine Entwicklung, die 400 Jahre brauchte, bis sie dann endgültig dann auch verschwunden ist. Und Paulus sagt schon dem Timotheus, es kommen Lehren, du wirst nicht glauben, was da möglich ist. Auch in unserer jetzigen Zeit haben wir ja von Dorothee Sölle gesagt bekommen, Gott ist tot. Oder ein Theologe sagte, Gott ist eine mathematische Formel. Wer ist Gott? Man hat tausend Möglichkeiten. Nur, Gott selbst beschreibt sich in der Bibel als derjenige, der die Menschen lieb hat, der auf sie zugegangen ist, der seinen Sohn gesandt hat in diese Welt, damit er sie errettet, damit er ihnen die Schuld vergibt, wenn sie um Vergebung ihrer Schuld und Sünde bitten. Gott möchte uns Menschen begegnen. Er ist derjenige, der Grenzen aufhebt, um zu uns zu kommen. Der auch zu den Heiden gegangen ist. Von den Juden weg, dem Petrus die Augen geöffnet hat und gezeigt hat, was ich reinmache, das ist rein. Und somit dann auch die sogenannte Außenmission dann auch begründet hat. Gott möchte uns Menschen begegnen. Und er benutzt uns, indem er uns einfach befähigt, seine Botschaft weiterzugeben. Ob das jetzt eine Predigt ist oder ob das einfach meine Erzählung ist über das, was ich in meinem Leben mit Gott erlebt habe, indem ich den Menschen einfach auch weitersage, was nach meiner Überzeugung die Wahrheit ist. Und dabei muss ich nicht engstirnig und extrem sein. Ich darf es einfach nur verkündigen. Wir kriegen dann schon genug Gegenwind. Wir werden missverstanden, wenn wir sagen, was von Gottes Wort her wichtig ist. Wenn wir uns zu den ethischen Themen dieser Zeit äußern, was richtig ist und was falsch ist. Wenn wir sagen, dass Abtreibung nicht richtig ist. Dass praktizierte Homosexualität nicht zum christlichen Leben gehört. Dann stellen wir uns einfach auf die Seite Gottes und seiner Wahrheit und werden auch Gegenwind bekommen. Und in diese Richtung sagt dann eben Paulus zu Timotheus und auch zu uns, bleibt nüchtern, besonnen. Wird nicht extrem, aber steh zu dem, was im Wort Gottes steht und verkündige das. Sei auch bereit zum Leiden. Freunde von mir waren Pfarrer in der evangelischen Kirche in Sachsen. Und da ging es darum, ob einfach auch homosexuelle Paare Pfarrer in einer Kirche sein dürfen. Und da haben sie gesagt, nein. Und der Kirchenleitung ihr Misstrauen ausgedrückt. Und daraufhin wurden sie von ihren Ämtern und ihren Diensten entlassen. Die Wahrheit Gottes sage, Bereitschaft zum Leiden. Der Lutz Schäufler, Evangelist, war einer von ihnen. Der verkündigt weiter. Der sagt das Evangelium weiter, aber jetzt nicht mehr in dieser Form, sondern in einer anderen. Und er findet auch hat auch einen Freundeskreis, einen Unterstützerkreis, der einfach sagt, tu das Werk eines Evangelisten weiter. Und im Grunde gilt es einfach darum, konsequent eben zu dem zu stehen, was Gott uns sagt in seinem Wort. Und da, wo wir das tun, da wird es uns auch zum Segen werden. Wir müssen das nicht fanatisch tun, sondern nüchtern. Aber wir dürfen auch zu dem uns einfach auch bekennen, in einer noch scheinbar freien Gesellschaft, was einfach Gottes Überzeugung ist, was Gottes Wort ist. Und das dient wiederum zum Heil der Menschen, die dem Wort Gottes und Gott selbst begegnen und auch zu unserem Heil. Und darin möchte Gott uns eigentlich segnen, dass wir nicht nur missionarisch tätig sind, punktuell eine Aktion machen, sondern missional denken. Das heißt, dass einfach dieses Gesandtsein, diese Bereitschaft, Gottes Wort zu verkündigen, dazu zu stehen, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir das einfach immer wieder neu in den Mittelpunkt unseres Denkens und unseres Handelns setzen. Und Gott darum bitten, im Gebet die Menschen uns zu zeigen, wo wir das können und die Gelegenheit gibt, es zu tun und die Kraft, es auch durchzuführen. Amen.